SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchert. Guten Abend. Die Welt wird von einer geheimnisvollen Seuche aus China heimgesucht. Übertragen wird sie durch Pilzsporen. Überall sterben die Menschen. New York ist wie leergefegt. So hatte sich die aus China stammende Amerikanerin Ling Ma in ihrem Debütroman ausgedacht. Aber schon 2018. New York Ghost heißt der Roman und er ist großartig geschrieben. Wir besprechen ihn gleich. Ein weiteres Highlight für mich, der Architectural Guide Sub-Saharan Africa. Ein siebenbändiges Werk über afrikanische Architekturen. Ein absolutes Prachtprojekt. Auch das stellen wir vor. Dies und noch viel mehr in der kommenden Stunde, in der Ingmar Winkler mit Vent du Sud die Musik macht. Und ja, auch Daheim, der neue Roman von Judith Herrmann, ist natürlich dabei. Den besprechen wir gleich als erstes. 1998 waren alle elektrisiert. Oder fast alle. Ich auf jeden Fall. Und zwar bei der Lektüre von Sommerhaus später. Ich machte gerade ein Verlagspraktikum in Berlin, wo ich weiter niemanden kannte, aber hier und da und dort doch allerlei Leute kennenlernte. Ein bisschen so wie in Judith Herrmanns Erzählungen, in denen die Figuren kamen und gingen und gingen und kamen. Die Erzählungen lasen damals gerade alle, erinnere ich mich. Es war ein sehr heißer Sommer, ein langer Herbst, alles war ein bisschen unbestimmt. Judith Herrmann war 28, als ihr Debüt erschien. Inzwischen ist sie 50, sie hat 3 weitere Erzählbände geschrieben und jetzt ihren 2. Roman. Auch ihre Figuren sind älter geworden. Doch nach einem Ort, an dem sie bleiben können, suchen sie noch immer. Daheim, was ist das? Es ist auf jeden Fall schon mal der Titel von Judith Herrmanns neuem Roman. Mein Kollege Carsten Otte stellt ihn vor.
Am Anfang steht ein alter Zaubertrick, der die namenlose Erzählerin ein Leben lang verfolgen soll. Gerade mal 20 ist sie, arbeitet in einer Zigarettenfabrik und verbringt die freie Zeit rauchend auf ihrem Balkon. An einem Abend trifft sie an der Kasse der gegenüberliegenden Tankstelle einen seltsamen Mann im Anzug und schlohweißen Haaren, der sich als Zauberer vorstellt und sie ohne Umschweife fragt, ob sie ihm nicht beim alten Trick mit der zersägten Frau assistieren wolle. Sie dürfe gerne mal bei ihm zur Probe vorbeikommen. Es scheint, als wolle Judith Herrmann auf den ersten Seiten ihres neuen Romans Daheim eine vergangene Zeit beschwören, in der ein Zuhause weniger ein Ort als ein Gefühl der Sorglosigkeit war. Der Zauberer trägt Schuhe aus Schlangenleder, wirkt aber ansonsten bewusst unverdächtig. Ein gut getarnter Psychopath, möchte man meinen, was die Angesprochene aber nicht davon abhält, den Zauberer und dessen Frau im karg möblierten Bungalow zu besuchen, wo dann auch sofort die Kistenprobe beginnt.
Ich stieg in die Kiste, legte mich hin und schob den Kopf durch die Öffnung. Das zerknautschte Kissen war erstaunlich bequem. Wer hatte darauf gelegen? Ich schob mit den Füßen die Attrappen aus der Kiste raus. Er klappte die Kiste zu. Ich zog die Beine an und riss mir einen Splitter ins Knie. Die Kiste wackelte, mir war heiß. Seine Frau beobachtete uns genau. Sie blinzelte wie ein Rabe.
Fehlt nur noch, dass der Trick doch keiner ist und viel Blut spritzt. Was als mögliches Ende einer Short Story aufscheint, ist hier allerdings der erzählerische Auftakt, den Judith Herrmann auch im Hörbuch bewusst zurückhaltend eingelesen hat. Sie nutzt die unheimliche Episode geschickt für die Gesamtkomposition des Romans, ohne dass es zunächst erkennbar wäre. Denn statt mit dem etwas biederen Zauberpaar nach der überlebten Kistennummer auf Kreuzfahrttournee zu gehen, tritt die Erzählerin eine andere Reise an, um zusammenzufügen, was in der engen Kiste eben doch zerteilt worden war. Nicht körperlich, eher im Kopf, vielleicht im Herzen, wie es im Text heißt. Sie verlässt die Zigarettenfabrik, lernt Otis kennen, heiratet ihn, bringt Tochter Ann auf die Welt, trennt sich wieder und sucht am Rande eines norddeutschen Küstendorfes die Einsamkeit und sich selbst. Es wird eine Weile dauern, bis aus der Fremde ein neues Zuhause wird. Bruder Sascha betreibt in dem namenlosen Ort ein Strandlokal und auch er scheint ein Suchender zu sein. Er hat sich auf die 40 Jahre jüngere Nike eingelassen, die schlechte Zähne hat und von den Eltern misshandelt wurde. Die beiden rasen ins Unglück. Mit Heimatgefühlen kann Sascha wenig anfangen.
Nach Hause, sagt mein Bruder gedehnt, nach Hause, wie das klingt. Ganz normal, es klingt ganz normal. Fühlst du dich hier zu Hause oder was? Draußen meine ich, in diesem Haus am Polder. Ich sage, ich muss drüber nachdenken.
Wie Judith Herrmann von einem ländlichen Daheim erzählt, ohne die Zumutungen des Ländlichen auszulassen, gehört zu den Stärken dieses virtuosen Romans. Denn die Frau, die sich in der Einsamkeit schon bald vor Geräuschen im Haus fürchtet, die möglicherweise von einem Marder stammen, muss sich den Einheimischen anvertrauen, die völlig anders gestrickt sind als die ehemalige Städterin. Dabei geht es weniger um das Verhältnis von Urbanität und Provinz, sondern um die Frage, wie sich radikal individualisierte Menschen begegnen, wie sie Gemeinsamkeiten bei all den Differenzen finden, sich sozialisieren, ohne ihre Eigenheiten aufzugeben. Zwei weitere Figuren tragen zum Gelingen des Romans bei. Da ist zum einen Mimi, die nach drei gescheiterten Ehen wieder leben möchte, wo sie herkam und die es liebt, nackt im brackigen Hafenwasser zu schwimmen. Über Mimi lernt die Erzählerin den Bauer Arild kennen, ein Mann, der nicht nur zig hundert Schweine im Stall stehen hat, sondern auch in der Lage ist, eine Marderfalle aufzustellen. Behutsam nähern sich die grundverschiedenen Charaktere, die Sehnsuchtsreisende und der zupackende Mann, der sein Dorf nie verlassen hat. Als Arild ihr ein Tiefkühlkostdinner mit Fertigschnitzel und verkochten Kartoffeln bereitet, wäre das ein passender Anlass, um wieder aufzubrechen. Aber die mittlerweile 47-jährige Erzählerin entscheidet, dieses Herz der Finsternis zu erkunden.
Später hält er mir ernst die mittlere Tür des großen Wandschrankes auf. Hinter der Tür kommt eine Treppe zum Vorschein, die 5 Stufen hinunter in ein dunkles Zimmer führt. Arilds Schlafzimmer. Die Jalousien sind heruntergelassen, das Zimmer ist abgedichtet und geschlossen, ein Zentrum, eine Zentrale zur Durchsetzung eines komplizierten und persönlichen Systems. Ein Zimmer, in dem einer wie Arild sich vor der Welt in Sicherheit bringt. Und ich habe das Gefühl, außer ihm bin ich die Erste, die es betritt.
Judith Herrmanns zweiter Roman setzt sich deutlich ab von der Prosa, die sie bislang veröffentlicht hat. Die zentralen Bilder und Metaphern werden maßvoll und damit wirkungsmächtig gesetzt. Statt wie sonst ein schwermütiges Raunen zu kultivieren, setzt ihre Prosa jetzt auf unterschiedliche Tonfälle. Neben düsteren Passagen gibt es heitere, gar lustige Szenen. Über Arild heißt es an einer Stelle:
Er hatte eine Taschenlampe dabei und einen Vorschlaghammer. Ich fand ihn unwiderstehlich.
Die Geschichte ist sowohl realistisch als auch allegorisch zu lesen. Wir alle leben in irgendwelchen Kisten, hocken vor oder in Fallen des Lebens, das durch merkwürdige Erfahrungen zersägt zu werden droht. Die Literatur selbst ist eine große Zauberkiste, die Erinnerungen erst auseinandernimmt, um dann wieder etwas Neues entstehen zu lassen. Daheim ist ein Familienroman, der mit vielen Vorstellungen von Familie aufräumt. Es handelt sich aber auch um die Suche nach einer neuen Heimat, die eine Figur an den Rand des Landes und an die Grenze ihrer unsicheren Identität führt. Die geheimnisvollste Figur in diesem vielschichtigen Roman aber bleibt Ex-Mann Otis, der seiner großen Liebe auch nach der Trennung regelmäßig und ausführlich schreibt. Schon in Ehezeiten lebten die beiden nebeneinander in 2 verschiedenen Wohnungen, auch weil seine Behausung eine Art Lager, ein eigenartiges und versponnenes Archiv ist. Otis sammelt alles und kann nichts loslassen. Er hat ein phänomenales Gedächtnis, weiß nicht nur, wo was in seiner Bude liegt, er korrigiert auch die Erinnerungen seiner ehemaligen Frau, die schon mal die Daten und dazugehörenden Erlebnisse durcheinander bringt. Otis lebt in der Erwartung, die Welt werde bald untergehen. Die Angst vor dem Tod ist in daheim ständig präsent. Und als Otis schließlich doch sein Lager der schmerzhaften Absicherung auflöst, als die weltreisende Tochter sich nicht nur mit Geodaten zu ihrem Aufenthaltsort, sondern auch mal telefonisch meldet, kann die melancholische Mutter endlich die Sehnsucht nach allem, was sie einmal hatte, hinter sich lassen und noch einmal neu anfangen. Ein im literarischen Sinne des Wortes zauberhafter Roman.
Carsten Otte besprach Daheim, den neuen Roman von Judith Herrmann. Der Roman erschien diese Woche im Fischer Verlag. Sie hören SWR 2. Musik In New York ist ein lebensgefährliches Fieber ausgebrochen. Man nennt es das Shen-Fieber, denn es sind Pilzspuren aus Shenzhen, China, die die Menschen krank machen. Davon erzählt die Autorin Ling Ma in ihrem Debütroman New York Ghost. Ein Corona-Roman? Nicht wirklich, denn er erschien bereits 2018. Und das Shen-Fieber ist auch sehr viel tödlicher als Covid. Nicht nur New York ist wie leer gefegt, auch in anderen amerikanischen Städten sind die Menschen in ihren Häusern krepiert. Nur wenige konnten sich aus New York retten und zu einer kleinen Gruppe zusammenschließen. Eine von ihnen ist Candace Chen, die Erzählerin in New York Ghost. Wir sprechen gleich über den Roman, doch zuerst hören wir, wie die Gruppe die geschwächte Candace findet. Es liest Eva Irion.
Ich war die Letzte, die aus New York herauskam, die Letzte, die zur Gruppe stieß. Als sie mich fanden, war die Infrastruktur bereits zusammengebrochen. Das Internet war völlig abgestürzt, das Stromnetz abgeschaltet und die Reise zur Anlage bereits im Gange. Zuerst war der Gruppe das nostalgische Gelb des Yellow Cab aufgefallen. Es parkte auf dem Seitenstreifen einer Straße in Pennsylvania. New York City Taxi stand auf der Wagentür. Es handelte sich um einen Ford Crown Victoria, ein älteres Flottenmodell, das die Taxifirmen fast schon ausgemustert hatten. Bob erzählte mir später, dass es ausgesehen habe, als wäre ich in einer kaputten Zeitmaschine direkt aus den 80ern hergebeamt worden. So stieß ich dazu. Ganze Highways waren mit verlassenen Fahrzeugen verstopft, aber sie hatten noch nie mitten im Nirgendwo ein New Yorker Taxi gesehen, bei dem die Uhr noch lief und das Taxischild leuchtete. Ich lag dehydriert und halb bewusstlos auf dem Rücksitz. Ich konnte nicht sprechen. In Wahrheit war ich so lange wie möglich in der Stadt geblieben. Die ganze Zeit über hatte ich halb damit gerechnet, mich ebenfalls zu verwandeln und wie alle anderen Fieber zu bekommen. Nichts geschah. Ich wartete und wartete. Ich warte noch immer.
Candace Chen überlebt, scheint zu überleben, zumindest so lange, dass sie ihre Geschichte noch erzählen kann. Und worum es darin geht, das bespreche ich jetzt mit der Kritikerin Claudia Kramacek. Guten Tag, Frau Kramacek.
Hallo, Frau Borchert.
Ja, Candace Chen hat überlebt. Ihre Geschichte erzählt sie nun in zwei Strängen, die sich so von Kapitel zu Kapitel abwechseln. Das ist einmal die Gegenwart in der Gruppe der Überlebenden. Da ist aber auch der Rückblick auf ihr Leben als, ich sag mal, hipper Millennial in der Stadt, in der alle leben wollen, nämlich in New York City. Schauen wir uns doch zuerst mal Candaces früheres Leben an. Was treibt sie denn in New York?
Ja, wenn wir ihr 2011 zum ersten Mal begegnen, da lebt Candace bereits seit 6 Jahren in der Stadt und arbeitet seit 5 Jahren als Produktionsassistentin in einem Verlag. Das ist ehrlich gesagt nicht ihr Traumjob, denn eigentlich wollte sie Künstlerin werden und sein in New York City. Aber stattdessen ist sie jetzt eben in diesem Verlag für die Herstellung von Bibeln zuständig, die kostengünstig in China produziert werden. Und genau das muss sie organisieren, kontrollieren, überwachen. Sie hat zudem einen Freund, Jonathan, der wiederum versucht, sich ohne festen Job über Wasser zu halten. Und 2011, just in dem Moment, als das Shen-Fieber New York erreichen wird, beschließt er, die Stadt und damit auch Candace zu verlassen, weil er das Leben unter den Bedingungen eines Hardcore-Konsumismus und Kapitalismus nicht mehr aushält.
Jonathan ist so eine Art Aussteiger. Das ist Candace eigentlich gar nicht. Die ist eigentlich relativ angepasst. Sie überlebt, sie wird, wir haben es in der Lesung gehört, sie kann sich aus New York retten, aus der leer gefegten Stadt. Sie wird von einer Gruppe gefunden und aufgenommen und die bricht dann auf in Richtung Chicago. Da will sie eine Einkaufsmall in Besitz nehmen. Wie kommen die denn dahin und was erleben sie dort?
Ja, die brechen mit Autos auf, eben nach Chicago in Illinois. Und für mich war das so, ich hatte das Gefühl, die bilden insofern einen fast biblischen Exodus in neuzeitlichem Gewand, möchte ich mal sagen, der ja dann zugleich ein uramerikanisches Motiv aufgreift, nämlich den Trek in den mittleren Westen. Angeführt wird dieser Trupp von Bob, einem IT-Manager, der eine Art religiöse Erweckerfigur ist. Der macht ihnen nämlich klar auf der Reise, dass sie als Überlebende Auserwählte sind und dass sie deshalb deshalb nicht zuletzt auch auf ihrer Reise das Recht haben, sich am Hab und Gut derer zu bereichern oder gut zu denen, die inzwischen schon verstorben sind. Sie gehen also in Häuser auf die sogenannte Pirsch und denen, die noch fiebern, die also gerade im Sterben liegen, denen wird dann auch mal der Gnadenschuss versetzt. Dazu haben sie laut Bob das Recht. Ihr Ziel ist, Sie haben es eben schon gesagt, eine Shopping Mall. Wie könnte es anders sein in Amerika? Dort werden sie Obdach finden. Dort hoffen sie auf einen Neuanfang als kleine Gemeinde. Sie okkupieren leerstehende Geschäfte und wiederholen dann all jene alten menschlichen Rituale, die immer einhergehen mit jeder menschlichen Neubesiedelung und Ansiedelung. Die pflanzen einen Garten, die zimmern sich Möbel etc., nur dass mit ihnen die Toten sind und die Scham übrigens auch überlebt zu haben.
Ja, so ein Mall ist ein uramerikanisches Symbol, ist natürlich aber auch ein praktisches Vorratslager. Die Supermärkte sind randvoll noch mit Eingemachtem und Konserven und so weiter. Daran halten sie sich gütlich. Man fragt sich ja auch auf dem Hintergrund von Corona. Corona kannte Lingma damals, als sie den Roman schrieb, noch nicht. Ist es jetzt der Roman zur Stunde? Denn auch in diesem Roman müssen die Altbekannten oder die Neubekannten, musste ich eigentlich sagen, die Neubekannten N95-Schutzmasken getragen werden. Die wir jetzt FFP2 nennen. Die Arbeitnehmer müssen ins Homeoffice, ist genauso wie bei uns. Ist das der Roman zur aktuellen Pandemie oder ist das der Roman, den wir auch zur aktuellen Pandemie lesen müssen?
Eher Letzteres. Also ein Roman zur aktuellen Stunde, definitiv nein, auch wenn es, wie Sie schon angedeutet haben, fast gespenstisch ist. Wenn man jetzt sieht, was die Autorin 2018 vorweggenommen hat an Szenerien, Dinge, die für uns jetzt eben Alltag sind. Atemmasken, Schutzanzüge, Desinfektionsmaßnahmen, Social Distancing, Homeoffice, Geisterstädte. Aber New York Ghost, das ist für mich vor allen Dingen ein Roman, der sich kritisch, sehr kritisch mit der Frage auseinandersetzt, was es heißt, unter spätkapitalistischen Bedingungen zu leben und zu arbeiten. Deswegen spielt er ja auch 2011 und damit, man ruft sich das bitte nochmal in Erinnerung, vor dem Hintergrund der damaligen Occupy Wall Street Proteste. Und ausgehend von dieser Kritik am Spätkapitalismus, der ja immer auch eine Kritik an Globalisierung und damit an der Auslagerung von Arbeit in Billigländern darstellt, wie ja auch im Fall von Candys Firma, von Candys Verlag. Ausgehend von dieser Kritik an dem Spätkapitalismus stellt der Roman eine weitergehende und damit verknüpfte, für mich verknüpfte Frage, nämlich die Frage nach Zugehörigkeit und Ortlosigkeit. Vor dem Hintergrund, dass wir alle wissen, eine sich globalisierende Welt, die führt dazu, dass Menschen immer mehr migrieren und immer mehr Menschen migrieren, sei es freiwillig, wie geschehen im Fall von Candys Eltern, die 1988 China verlassen haben und nach Amerika kamen oder wie eben all die vielen Wanderarbeiter, die zum Beispiel in genau den chinesischen Sonderwirtschaftszonen, in denen der Roman dann auch spielt, die dahin ziehen, nur um des nackten Überlebens willen, sicher nicht freiwillig.
Ja, das ist interessant. Candys Firma Spectra, die lässt eben in China drucken, wie das auch heute ganz üblich ist. Und deswegen macht Candice in einem Kapitel eine Dienstreise nach Hongkong und nach Shenzhen, also nebenan, wo eben billig gedruckt werden kann. Das ist just die Gegend, aus der auch ihre Eltern stammen, nämlich aus der Provinz Fujian in Südchina und wo übrigens, also kleine Randbemerkung, auch die Autorin Ling Ma geboren wurde, bevor sie wie Candice dann mit ihren Eltern in die USA kam. Welche Rolle spielt China denn in diesem Amerika-Roman?
Ja, zum einen ist China schlicht Candys Herkunftsland, das Land, aus dem ihre Eltern weggegangen sind. Was ja bedeutet, dass Candy selbst zur zweiten Immigrantengeneration zählt und diese Generation, und dafür steht auch repräsentativ Candy, das ist ja eine Generation, die glaubte dann im Unterschied zu der Elterngeneration wirklich im Westen angekommen zu sein, muss aber dann feststellen, dass sie noch immer als fremd gilt, als exotisch und dass sie trotz aller Verheißungen, trotz aller vermeintlicher Freiheiten keinen wirklichen Ort in diesem Amerika findet. China ist somit im Fall von Candy so eine Art zweite Tonspur im Erinnerungs- und emotionalen Arsenal. Die Fiebernden, die sind in einem Loop, darüber sprechen wir vielleicht noch gleich, so befindet sich auch Candy in einer Art Zeitloop. Also oftmals ist sie an Ort und zwar sowohl in China, wo sie dann auch immer wieder zurückfährt aufgrund ihrer Arbeit, als auch in Amerika. Und dann fällt ihr plötzlich ein, huch, hier war ich ja schon mit meinen Eltern als Kind.
Ja, der Loop, den Sie gerade schon angesprochen haben, der ist in der Tat sehr wichtig. Interessanterweise ist es ja so, dass das Shen-Fieber oder die Shen-Fieber-Infektion nicht nur mit sowas wie Atemnot und Müdigkeit einhergeht, sondern auch damit, dass man Handbewegungen oder Verrichtungen so perpetuiert. Also man ist wie in einem Loop gefangen, in so einer ewigen Wiederkehr des Immergleichen und man macht immer dasselbe. Also eine Mutter deckt zum Beispiel immer wieder den Tisch, eine junge Frau zieht immer wieder Kleidung an und aus. Was ist denn das eigentlich für ein sonderbares Krankheitssymptom?
Ja, dieses Krankheitssymptom, was ein Motiv ist, das wiederkehrt, das begreift man wie viele andere in diesem extrem genau gewebten Roman erst nach und nach. Tatsächlich nämlich, ja, vollziehen all diese Infizierten, diese Fiebernden letztlich all jene monotonen, serialisierten und dadurch entmenschlichten und entmenschlichenden Handgriffe und Bewegungen, wie sie eigentlich kennzeichnend sind für unser modernes Leben. Denn dieses Fieber ist eine Übermacht auch eines Systems, in dem alle Figuren sich bewegen. Und sie, die Ortlose, sie ist dagegen plötzlich gewappnet. Das heißt, das, was lange ihre Schwäche war, ist nun plötzlich ihre Stärke, ihr Vademecum. Für mich ist eigentlich das Erstaunlichste an diesem Roman, der klug komponiert, spannend und unterhaltsam zugleich ist, dass das alles ein Debütroman ist und dass es dieser Autorin gelungen ist und wie es ihr gelungen ist, all das da reinzupacken, ohne dass man das Gefühl hat, das ist ein überladener Roman.
Also ich bin komplett hypnotisiert gewesen von diesem Roman, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde ihn so intelligent konstruiert, ich finde ihn so erschreckend und mitreißend zugleich. Ich sehe allerdings auch, dass Lingma viel zitiert, Filmgeschichte zitiert, andere Romane zitiert, Zombie-Literatur eben auch. Also sie ist da sehr, sehr belesen. Das merkt man dem Roman auch an. Insofern fehlt vielleicht ein Fünkchen auch Originalität, trotzdem hervorragend geschrieben und ein Buch, das ich kaum weglegen konnte. Und das passiert mir tatsächlich auch selten.
Und wir müssen noch sagen, auch hervorragend übersetzt von Zoe Beck.
Claudia Kramacek, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wir sprachen über Ling Ma, New York Ghost heißt ihr Roman. Und von Zoe Beck übersetzt, sehr eloquent übersetzt aus dem Englischen, erschienen ist der Roman im Verlag Kulturbuchs. Letzte Woche habe ich im Literaturhaus Stuttgart ein Gespräch mit der Autorin Shaida Basya aufgenommen. Wir sprachen über ihren neuen Roman Drei Kameradinnen. Das Gespräch wurde am Dienstag hier bei uns auf SWR 2 gesendet. Nach der Veranstaltung fragte ich sie, welches Buch sie denn in letzter Zeit besonders gut fand. Ein Spalt Luft von Mischa Mangel, sagte sie. Und sie sprach mir dann auch noch ins Mikrofon, warum sie diesen Roman so gut findet. Einen Roman, in dem ein inzwischen erwachsener Mann die Psychose seiner Mutter zu rekonstruieren versucht. Hervorragend geschrieben, findet Shaida Basya.
Ich empfehle von Mischa Mangel Ein Spalt Luft. Das ist eine Fragmentzusammenstellung, sind verschiedene Teile, es sind Protokolle, es sind Märchen, es sind teilweise sehr wirre Beschimpfungen. Man muss sehr lange suchen, um herauszufinden, worum es geht. Und man kann aber schon verraten, dass es um ein Kind geht, das die ersten 2 Jahre seines Lebens bei der Mutter lebt, die an Psychosen erkrankt ist und der Vater, der das Sorgerecht erstreiten möchte. Und man muss sich so sehr durchsuchen durch diese Fragmente. Und ich fand das sehr, sehr spannend, was das für einen Sog aufbaut, wenn man eben sich da auf alles einlässt und wie das auch ein Stück weit die Psychose darstellt, wie das aber auch so eine fragmentierte Erinnerung dieses Menschen darstellt und ja, wie man eigentlich gar nicht aufhören möchte zu lesen, weil man immer das Gefühl hat, man verpasst was und man kann die Puzzleteile nicht richtig wieder zusammenführen, wenn man es jetzt weglegt. Und das hätte ich bei der Form nie gedacht, dass mich das kriegen kann, aber es hat mich total gekriegt und auch sehr, sehr betroffen gemacht.
Die Autorin Shaida Basia empfahl den Debütroman von Mischa Mangel. Ein Spalt Luft heißt der Roman und er ist bei Surkamp erschienen. Dem deutschen Buchmarkt geht es schlecht oder zumindest schlechter als noch vor ein paar Jahren. Das kam bei einer umfangreichen Studie heraus, die von der Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, in Auftrag gegeben wurde und die diese Woche veröffentlicht wurde. Erhebung und Analyse stammen vom DIW-Econ, das zum Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gehört, dem größten deutschen Institut für Wirtschaftsanalyse. Jannik Evert hat die Buchmarktstudie angefertigt und kann sie jetzt genauer erklären. Ich bin mit ihm verbunden. Guten Tag, Herr Evert.
Guten Tag, Frau Borchert.
Ihre Studie, die kommt ja zu wirklich traurigen Ergebnissen. Eines davon ist, dass die Zahl der deutschen Verlage seit einigen Jahren sinkt. Insbesondere kleine Verlage sind betroffen. Woran liegt das denn?
Dass die Zahl der Verlage rückläufig ist, hat mehrere Gründe. Neben der zunehmenden Digitalisierung, die neue Konkurrenz für das klassisch gedruckte Buch mit sich gebracht hat, gab es in den letzten Jahren verschiedene Ereignisse, die dem Verlagsgeschäft besonders zugesetzt haben. Hierzu zählen unter anderem die mehrfachen Porterhöhungen für Buchsendungen, aber auch die Insolvenzanmeldung eines der größten Buchgroßhändler Anfang 2019. Dass besonders kleine Verlage bedroht sind, führen wir in unserer Studie darauf zurück, dass das Verlegen eines Buches mit sehr hohen Fixkosten einhergeht. Da zum Beispiel Autorenhonorare oder große Teile der Druckkosten schon vor dem Verkaufsstart des Buches anfallen. Gleichzeitig ist es natürlich auch schwer für die Verleger und Verlegerinnen, die Nachfrage nach einem Buch vorherzusehen, was zusammen ein hohes Verlustrisiko für die Verlagshäuser darstellt. Große Verlage und Verlagsgruppen können dieses Risiko einfach besser über die höhere Auflage und die höhere Anzahl an Titel, die sie herausbringen, streuen, was kleine Verlage eben nicht können.
Wobei man ja sagen kann, Deutschland ist immer noch ein Land mit rund 3000 unabhängigen Verlagen. Das ist schon auch eine ganz ordentliche Anzahl, auch immer noch. Trotzdem werden die großen Verlage immer stärker. Die greifen mit Mainstream-Titeln immer mehr vom Buchumsatz ab, während die kleineren Verlage immer schwächer werden. Das ist so, oder?
Ja, genau. Schon heute machen die 40 größten Verlage rund 80% des Gesamtumsatzes aus. Gleichzeitig können wir immer mehr Übernahmetendenzen am Markt beobachten, da es eben attraktiv ist, aufgrund der hohen Fixkosten eine möglichst hohe Auflage zu haben, um genau diese Kosten auf die Titel zu verteilen. Eine Umfrage, die wir im Rahmen unserer Studie durchgeführt haben, zeigt, dass 85% der befragten Verlage davon ausgehen, dass die Zahl der unabhängigen Verlage in den nächsten Jahren weiter sinken wird.
Ja, das sind natürlich keine guten Aussichten. Es liegt natürlich vielleicht auch daran, dass immer mehr Leute sich an den Bestsellerlisten und an den Bestsellerregalen und den Bestsellertischen in den Buchhandlungen orientieren, die man ja inzwischen überall findet. Man kauft dann einfach das, was andere Leute auch schon gekauft haben. Es kaufen aber auch, das haben Sie festgestellt, immer weniger Menschen Bücher. Also ich meine neue Bücher. 2012 gab es noch knapp 37 Millionen Menschen, die regelmäßig Bücher kauften. 2019, das sind nur 7 Jahre später, waren es nur noch knapp 29 Millionen. Also das sind 9 Millionen weniger Buchkäufer. Und auch die Zeit, die wir täglich mit Büchern verbringen, die ist auf durchschnittlich 17 Minuten gesunken. Das ist ja irgendwie erschreckend. Wie erklären Sie sich denn diesen Rückgang?
Das ist eine sehr gute Frage. Viele andere Studien haben sich auch schon mit dieser Frage beschäftigt. Und die Hauptursache, die immer wieder herausgefunden wurde, ist, dass es eben ein wachsender Wettbewerb um das Zeitbudget der Menschen gibt. Durch die Digitalisierung gibt es eben immer mehr neue Angebote, wie beispielsweise Streaming, Podcasts oder Online-Computerspiele, mit denen Bücher aktuell einfach im Wettbewerb stehen. Und durch diesen Rückgang des Zeitbudgets, das für Bücher zur Verfügung steht, geht eben auch die Anzahl der regelmäßigen Buchkäufer zurück.
Ja, die Zahl der regelmäßigen Buchkäufer geht zurück, wobei wir es hier jetzt über neue Bücher haben. Wir sprechen über Käufe von neuen Büchern. Vielleicht sollte man noch kurz darauf hinweisen, dass Menschen natürlich auch gebrauchte Bücher kaufen, also zum Beispiel bei Antiquariaten. Die sind dann bei zvab.de organisiert oder es gibt Momox, es gibt Rebuy oder es gibt das Secondhand-Angebot bei Amazon. Das Problem dabei ist nur, dass die Zwischenhändler daran verdienen, die Verlage und die Buchläden und auch die Autoren, die haben aber gar nichts davon. Das nur am Rande. Wie sind Sie beim Wirtschaftsforschungsinstitut DIW ICON denn bei der Analyse vorgegangen? Also wie haben Sie die Daten für diese Studie erhoben?
In unserer Studie betrachten wir ja verschiedene Aspekte. Zum einen haben wir eben eine Bestandsaufnahme des deutschen Buchmarktes angefertigt und dabei auf die Umsatzsteuerstatistik zum Teil berufen, in der aber lediglich Verlage erfasst werden, die unter 17.500 Euro Umsatz pro Jahr machen. Um nun aber ein Gesamtbild der Verlagslandschaft darzustellen, haben wir versucht, uns anhand der Bestandsdaten der Deutschen Nationalbibliothek auch die Verlage ranzutasten, die eben unter diese Umsatzgrenze fallen. Aus Expertengesprächen haben wir nämlich erfahren, dass viele Verlage eben in Teilzeit geführt werden oder eben eine Art Liebhaberprojekt neben dem eigentlichen Hauptberuf des Verlegers sind. Und unsere Berechnungen zeigen, dass unter den knapp 3.000 Verlagen, die wir in Deutschland haben, eben knapp schätzungsweise 1.100 Verlage vorhanden sind, die nicht von der Umsatzsteuerstatistik erfasst werden, da sie eben unter diese Grenze von 17.500 Euro Umsatz im Jahr fallen. Eine andere wichtige Frage unserer Studie war eben, die aktuelle Situation des Buchmarktes einzuschätzen. Und dafür haben wir mithilfe des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels eine Online-Umfrage geschaltet, indem wir verschiedene Verlage befragt haben zur aktuellen Situation und anderen Fragen und unsere Ergebnisse dann auch in verschiedenen Gesprächen mit Branchenexperten nochmal validiert.
Ja, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der hat auch bekannt gegeben, dass sich die Situation des Buchmarktes auch unter Corona jetzt nicht wesentlich verändert hat. Ihre Datenerhebung endet ja schon 2019, also vor Corona. Das macht aber nichts. Es hat sich seitdem auch nicht sehr viel verändert für den deutschen Buchhandel. Es war die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, die diese Studie in Auftrag gegeben hat ursprünglich. Aus welchem Interesse heraus geschah das eigentlich?
Genau, innerhalb der Verlagsbranche gibt es halt schon länger die Sorge, dass thematische Vielfalt und die verlegerische Vielfalt durch die aktuellen Entwicklungen am Markt gefährdet sind, wie eben die Digitalisierung oder die Ereignisse, die ich eingangs erwähnt hätte. Und eben auch durch Corona und durch andere Situationen und die zunehmende Verschärfung des Ganzen ist die Forderung nach einer aktiven Verlagsförderung immer lauter geworden. Und die Ministerin hat uns insofern damit beauftragt, uns anzuschauen, inwieweit eine solche Förderung aus ökonomischer Sicht sinnvoll ist.
Und zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Sie haben sich vom DIW ECON ja auch Lösungen überlegt, also um die Verlagsvielfalt in Deutschland zu erhalten. Was schlagen Sie denn vor?
Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass eine Förderung aus ökonomischer Sicht sinnvoll ist, um den Schutz der verlegerischen Vielfalt am Markt sicherzustellen, da der Markt eben nicht mehr alleine in der Lage ist, die aktuelle Entwicklung abzufangen. Dies ist absolut kein neuer Ansatz, da es eben auch in unseren Nachbarländern wie zum Beispiel Österreich und der Schweiz solche Programme schon länger gibt. Unsere Studie hat darüber hinaus ja auch gezeigt, dass vor allem kleine Verlage in Deutschland bedroht sind. Daher setzen wir uns für eine strukturelle Förderung ein, die nicht an die thematische Orientierung des Verlags gebunden ist. Gleichzeitig stellt sich natürlich das Problem, dass gegebenenfalls Mitnahmeeffekte geben könnte, dass Verlagshäuser, die eben keiner Förderung bedürfen, diese Förderung in Anspruch nehmen. Und um das Ganze auszuschließen, haben wir die Förderung an verschiedene Förderkriterien gebunden. Hierzu zählt zum Beispiel eine dreijährige Verlagstätigkeit. Um nun jetzt aber zu verhindern, dass es Eintrittsbarrieren für junge Verleger und Verlegerinnen gibt, setzen wir gleichzeitig darauf, dass es neben dieser strukturellen Förderung noch eine alternative Titelförderung für Verlage geben muss, die eben keinen Anspruch auf die Verlagsförderung haben oder auf die strukturelle Förderung haben. Für mehr Details kann ich einen Blick in unsere Studie empfehlen, die kostenlos im Internet zu finden ist.
Und diese Vorschläge, die Sie der Kulturstaatsministerin gemacht haben, sind dort auch auf fruchtbaren Boden gefallen?
Genau.
Jannik Evert vom DIW ECON, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen, vielen Dank.
Auch den Deutschen Verlagspreis gibt es übrigens. Eines der Instrumente der Kulturstaatsministerin, um Verlage zu fördern, die herausragende Arbeit leisten. Letztes Jahr hat diesen Preis der Verlag Dom Publishers bekommen, der exzeptionelle Architekturführer macht. Und das neueste Buchprojekt von Dom Publishers ist so etwas Besonderes, dass ich es Ihnen kurz vorstellen möchte. Es ist ein Buchprojekt, bei dem man Stilaugen bekommt. So fantastisch ist es gelungen. Der Architectural Guide Sub-Saharan Africa, der Architekturführer für Subsahara-Afrika. 7 Bände umfasst er, das macht 8 Buchkilo in einem rot-gelb-grün-afrikafarbigen Schuber. Jeder Band ist einer anderen Region gewidmet, Westafrika, Ostafrika, Zentralafrika und so weiter. Jedes Land hat darin ein eigenes Kapitel, Liberia genauso wie Mali, wie Angola, Ruanda oder Kenia. Wenn man die Bände aufschlägt, so sieht man zunächst einmal Bilder, Bilder, Bilder. Hinzu kommen zahllose Grundrisse, Karten und Pläne. Darauf sieht man traditionelle Hütten, Kirchen, Moscheen, Einkaufszentren, Bürohäuser, Wohntürme, Bahnhöfe und Stadien. Nie zuvor wurde die Vielfalt afrikanischer Architekturen auf so üppige Weise zusammengetragen. Jedes Land hat ein eigenes Autorenteam, das jeweils zu Beginn kurz vorgestellt wird. Das erklärt auch, warum an dieser Publikation sage und schreibe 350 Architekturspezialisten aus aller Welt mitgearbeitet haben. In ihren Texten beschreiben sie nicht nur einzelne Bauprojekte, sondern erzählen auch immer die historischen und die politischen, die geografischen und klimatischen Hintergründe mit. Da wird die spirituelle Struktur traditioneller Dörfer genauso analysiert wie die kolonialarchitektonischen Einflüsse oder auch die Bauprojekte der DDR auf dem Kontinent und aktuell die Projekte Chinas. So entstehen ganze Länderporträts auf der Basis ihrer Bauten. Band 1 ist ganz und gar Einführung in die Geschichte und die Theorie subsahara-afrikanischer Architektur. Doch auch in allen anderen Bänden wechseln sich Überblicksdarstellungen mit Essays, Reportagen und Interviews ab. So entsteht ein vielfältiges Bild afrikanischer Architektur. Mit dem Architectural Guide Sub-Saharan Africa ist den beiden Herausgebern Philipp Meuser und Adil Dalbay wirklich ein Meisterstück gelungen. Ein absolutes Prachtprojekt. Die Bände sind auf Englisch geschrieben, so bekommen sie mehr Reichweite und sie seien hier mit allen Afrika-Liebhabern und allen Architekturfans sehr empfohlen. Erschienen sind die 7 Bände im Verlag Dom Publishers, der für seine ungewöhnlichen Architekturpublikationen bekannt ist, der sich jetzt aber noch einmal selbst übertroffen hat. Schlau hat Yvonne Adhiambo-Ouvoir den Schauplatz ihres neuen Romans gewählt, wirklich schlau. Die kleine Insel Pathé direkt vor der Küste Kenias. Denn hier gibt es schon seit 2000 Jahren die starke Swahili-Kultur, der Ouvoir sich verschrieben hat, literarisch, aber auch in diversen Forschungsprojekten. Swahili, das heißt zunächst einmal nur Küstenbewohner. Es waren vor allem Händler, die sich an der ostafrikanischen Küste niederließen, dort mit Persern, Arabern, Indern, Chinesen und Portugiesen Handel trieben und sich mit ihnen nicht selten auch vermischten. All dies nutzt Yvonne Adhiambo-Ouvoir in ihrem neuen Roman. Mehr der Libellen heißt er, hören Sie dazu eine Rezension von Dina Netz.
Auch in Yvonne Adhiambo O'Wars zweitem Roman geht es um das bewegte Schicksal einer afrikanischen Familie. Im Zentrum steht Ayana. Sie lebt mit ihrer Mutter auf der Insel Pate an der Nordküste Kenias. Ihren Vater kennt Ayana nicht. Erst als Erwachsene erfährt sie, dass er ihre Mutter sitzen ließ und diese, ledig und schwanger, daraufhin von ihrer Familie verstoßen wurde. Ayana und ihre Mutter sind Außenseiterinnen. Die Mutter betreibt mit natürlichen Kosmetika einen Schönheitssalon, den die Inseldamen gern aufsuchen, aber hinter ihrem Rücken lästern sie über die alleinstehende Frau. Ayana ist klug und gut in der Schule, aber da die anderen reicheren Kinder auf Ayana herabblicken, bleibt auch sie lieber für sich und geht ihre eigenen Wege. Es ist eine zutiefst archaische Welt, von der Yvonne Adhiambo O'War erzählt. Eine Welt, aus der Ayana immer wieder ins Meer flieht.
Sie driftete dahin und jegliches Zeitgefühl löste sich auf. Einsamkeit. Stille. Alles strebte auf unbekannte Verlockungen zu. Auch sie. Unter Wasser brauchte sie die Dinge nicht zu benennen, um sie zu kontrollieren. Spüren, empfinden, erfahren. Das war Wissen genug. Das Meer hatte viele Augen, zu denen auch ihre jetzt gehörten. Ein vorbeischwimmender Fisch glotzte. Ein Mensch starrte zurück. Sie ließ sich mit der Strömung treiben, weiter und immer weiter, bis sie auftauchen musste, um Luft zu holen. Ihr Lachen schallte durch die Luft.
Die tiefe Verbindung mit dem Meer teilt Ayana mit dem fremden Muhyiddin, der eines Tages auf der Insel ankommt, aber auch die Einsamkeit und das Außenseitertum. Ayana erklärt ihn kurzerhand zu ihrem Vater, um damit die in ihrem Leben klaffende Lücke zu füllen. Zum Gefühl der Vollständigkeit zurückkehren, dieses Bedürfnis trieb auch schon die Figuren in Yvonne Adhiambo O'Wars Roman »Der Ort, an dem die Reise endet« um. Ihnen allen waren Dinge oder Menschen verloren gegangen, deren Verlust sie sich aber nicht stellten. Die daraus resultierenden Traumata wogen später umso schwerer. Die Dinge nicht unter den Teppich zu kehren, sondern sie zu benennen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen, das scheint ein großes Thema für Yvonne Adhiambo O'War zu sein. Im vorigen Roman bezog sie sich damit vor allem auf die vielen nicht aufgearbeiteten Kapitel der postkolonialen Geschichte Kenias. Dass das junge Mädchen in Yvonne Adhiambo O'Wars zweitem Roman seinen Verlust offensiv angeht, kann man also wohl als Zeichen der Hoffnung darauf lesen, dass die junge Generation die Fehler der Eltern nicht wiederholen wird. Doch dass Ayana Muhyiddin zu ihrem Vater macht, wird ebenso viele glückliche wie tragische Folgen haben. Denn Muhyiddin hatte in seinem ersten Leben bereits eine Familie, deren Schicksal immer wieder auch das seiner neuen Familie auf Pate beeinflussen wird. Pate, die Insel, die ganz nah an der Küste liegt und dennoch von Kenia vergessen wurde.
Ein halbes Jahrhundert der Vernachlässigung durch die kenianische Regierung hatte die Seele des Landes ebenso zerstört wie die Meeresgrundfangflotten vieler anderer Nationen die Fischgründe Pates, die unkontrolliert die Gelbflossen-Thunfisch- und Marlinschwärme plünderten, sodass den einheimischen Fischern nur die mageren Überreste der erschöpften Bestände blieben. In den meisten Gesprächen ging es nur noch um Abreisen. Beabsichtigte, erhoffte, geplante und ausgeführte.
Die jungen Menschen gehen weg, um anderswo zu studieren oder Arbeit zu suchen. Auch Ayana hätte das Zeug zum Studium, aber nicht die Mittel. An dieser Stelle lanciert Yvonne Adhiambo O'War einen Coup, der unglaubwürdig wäre, würde er nicht auf Tatsachen beruhen. 2005 erhielt eine junge Frau aus Pate ein Stipendium für ein Studium in China, denn DNA-Tests belegten, dass sie die Nachfahrin eines chinesischen Seefahrers aus der Ming-Dynastie war. Das Meer der Libellen ist von dieser historischen Begebenheit inspiriert. Ayana reist nach China, wird dort wie ein Familienerbstück behandelt und herumgereicht wie eine Trophäe. Dann lockt der Sohn eines türkischen Geschäftsmanns Ayana nach Istanbul und heiratet sie dort beinahe gegen ihren Willen. Im letzten Moment gelingt ihr die Flucht. Schon bis hierhin sind die Abenteuer, die Ayana eher erleidet, denn erlebt, einigermaßen wüst und wirken in dieser Ballung konstruiert. Doch es kommt noch dicker. Während Ayanas Abwesenheit findet ein gesuchter islamistischer Attentäter auf Pate Unterschlupf, weshalb die Bewohner unter terroristischen Generalverdacht gestellt werden. Auch diese Episode hat fatale Auswirkungen auf Ayanas Familie. Spätestens hier wird die politische Botschaft Yvonne Adhiambo O'Wars deutlich. Die Insel wird nicht nur von Kenia vernachlässigt. Ganz Afrika ist Spielball reicherer Länder, je nach aktueller politischer und ökonomischer Interessenlage. Schon das gefeierte Debüt von Yvonne Adhiambo O'War, der Ort, an dem die Reise endet, hatte ein politisches Thema. Die Autorin erzählte darin die postkoloniale Geschichte Kenias anhand einer Familie. Die Figuren waren dabei Stellvertreter für bestimmte historische Phasen und Aspekte. Klingt etwas thesenhaft, funktionierte literarisch aber gut, denn Yvonne Adhiambo O'War hatte interessante Figuren und eine lebendige Sprache gefunden. Mit »Das Meer der Libellen« scheint O'War nun ein ganz ähnliches Projekt zu verfolgen. Man kann den opulenten Roman über Ayana und ihre Familie als Parabel auf den afrikanischen Kontinent lesen, der sich nach jahrhundertelanger Ausbeutung nicht mehr selbst entfalten kann und zur Projektionsfläche für andere geworden ist. Und ein globalisierungskritisches, postkolonialismuskritisches Buch aus afrikanischer Sicht ist ganz sicher berechtigt und an der Zeit, wie auch die aktuelle Debatte um die Rückgabe afrikanischer Kulturgüter belegt. Doch ist das Meer der Libellen auch ein guter Roman? Eher nicht, muss man leider sagen, denn diese Selbstbehauptung einer jungen Frau, die allegorisch für Afrika steht, ist recht langatmig und allzu plakativ. Auch gelingt es O'War nicht, ihre vielen verschiedenen Stilebenen zusammenzuhalten. Die sehr dialogische Sprache kontrastiert zu stark mit den langen politischen Reflexionen. Im Grunde unterläuft Yvonne Adhiambo O'War mit der Stilisierung von Ayana zum Symbol genau der Fehler, den sie anprangert. Sie nimmt ihre Hauptfigur nicht ernst genug, widmet ihr zu wenig Aufmerksamkeit, gibt ihr nicht die Möglichkeit individueller Entwicklung, weil sie die Trägerin einer größeren Botschaft ist. Damit benutzt Yvonne Adhiambo O'War Ayana allerdings genauso wie die Männer und die Reichen, die Autorin kritisiert.
Dina Netz besprach Das Meer der Libellen von Yvonne Adhiambo O'War. Simone Jakob hat den Roman aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist er im Dumont Verlag. Sie hören SWR 2.
Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Eine der berühmtesten Zeilen aus einem der berühmtesten Gedichte von einem der berühmtesten Dichter, zumindest noch vor ein paar Jahrzehnten. Erich Fried, vor 100 Jahren geboren, österreichischer Jude, vor den Nazis nach London geflohen, wo er Zeit seines Lebens blieb. Lange arbeitete er für die BBC und er schrieb, schrieb und schrieb. Text um Text, Band um Band, vieles davon recht kurz. Deswegen schaffte er wohl auch jedes Jahr einen Lyrikband, in manchen Jahren sogar zwei. Viel Politisches war dabei, spitz konnte er sein und witzig auch. Wie in seinem Gedicht »Was ist uns Deutschen der Wald?« Erich Fried liest es hier selbst. Hören Sie eine Aufnahme von 1985.
»Was ist uns Deutschen der Wald?« Ein ewig grünender Vorwand zur Definition von Geräuschen als Rauschen oder als Stille, zum Hören des Schweigens sowie zur geselligen Freude an seiner zwanglos befreienden Einsamkeit. Eine Deckung für Hochgefühle, die anderwärts nicht mehr gedeckt sind, und für Vertiefung in äußerste Innerlichkeit, für stillen so vor sich Hingang im Sinne der Suche nach Nichts, und des Forttragens aller Funde, womöglich samt ihren Wurzeln. Ein Anlass, sich gelassen verlassen zu fühlen und vor lauter Bäumen die Bäume nicht mehr zu sehen, Markierungen anzubringen und gegen wildernde Hunde Todeswarnungen, die sie nicht lesen können. Eine Gelegenheit, Weg und Holzweg in ihm zu bahnen, ihn kurz und klein zu schlagen, dies als Schicksalsschlag zu empfinden und jeden Baum von Fall zu bejahen, ihn äußerlich zu vernichten und innerlich neu zu errichten. Ein Grund, in ihm zu lieben und in ihm zu schießen, ihn tief ins Herz und für den Durchgang zu schließen, in ihm geborgen die ganze Welt zu verneinen und sich in ihm oder mit ihm zu vereinen, sein Schweigen zu feiern in schallenden Chorgesängen, in ihm fallen zu stellen und sich in ihm zu erhängen.
Eine Erinnerung an Erich Fried, der am 6. Mai 1921 geboren wurde, vor 100 Jahren, und der 1988 in Baden-Baden starb. Er las hier sein Gedicht »Was ist uns Deutschen der Wald?« Das war's für heute im Lesenswert-Magazin. Heute haben wir, länger oder kürzer, die folgenden Bücher besprochen. Daheim von Judith Herrmann, Fischer Verlag. New York Ghost von Ling Ma, Kulturbuchs. Ein Spalt Luft von Misha Mangel, Surkamp. Den Architectural Guide Sub-Saharan Africa, erschienen bei Dome Publishers. Und Das Meer der Libellen von Yvonne Adhiambo-Uvor, Dumont Verlag. Die Musik kam vom Album Vent du Sud von Ingmar Winkler. Alle Beiträge und Buchtitel gibt es auch nochmal auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR-App. Hier folgen jetzt die Nachrichten und Aktuelles vom Tag und um 18.20 Uhr das Hörspiel am Sonntag. Um die Technik kümmerte sich heute Rudyard Hasel. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.